3,54 unter 0. Der regionale Podcast aus der Wilstermarsch. Das Audioformat von 3,54 unter 0, das Wilstermarsch-Magazin mit Tiefgang. Von uns, für euch, mit euch.
Hallo und herzlich willkommen bei 3,54 unter 0, Folge 1. Der regionale Podcast mit Geschichten, Stimmen und Unbekanntem aus der Wilstermarsch. Spannende Begegnungen, lokale Tradition, tolle Geschichten, inspirierende Menschen und vieles mehr sollen unsere Themen sein. Wir entdecken und berichten darüber, was diese Region so einzigartig macht. In der heutigen Folge sprechen wir über das neue Wilstermarsch-Magazin mit Tiefgang und stellen Fragen an Martin Becker, Geschäftsführer des Vereins Alte Schule Bildung und Kultur Wilstermarsch e.V., Projektleiter und Initiator von 3,54 unter 0, dem neuen Wilstermarsch-Magazin mit Tiefgang. Wir finden heraus, wie das Magazin entsteht und wie aus einer Idee Realität wurde. Herzlich willkommen, Martin Becker, und vielen Dank für deine Zeit.
Moin und herzlich willkommen im Land unter dem Meeresspiegel.
Martin, alles spricht von Digitalisierung, künstlicher Intelligenz und Zeitungssterben. Ich kenne kaum noch jemanden, der seine frisch gedruckte Tageszeitung morgens im Briefkasten hat. Und die Anzahl der unabhängigen Lokalzeitungen ist seit Jahren rückläufig. Das E-Paper, also die elektronische Zeitung, scheint die Lösung der Zukunft zu sein. Und dennoch ist die erste Ausgabe von 3,54 unter 0, das Wilstermarsch-Magazin mit Tiefgang, als Printmagazin erschienen. Ein kostenloses Magazin mit regionalen und lokalen Inhalten in einer Auflage von 5000 Stück. Martin, wie kam der Verein Alte Schule Bildung und Kultur e.V. auf die Idee, eine eigene regionale Zeitschrift herauszugeben? Gab es ein bestimmtes Ereignis oder eine besondere Motivation dahinter?
Die Idee gärte eigentlich schon länger so in unserem Dunstkreis des Kulturhauses, dessen Träger ja der Verein ist. Das rührt einfach aus einer persönlichen Begeisterung für Medien, die hier einige Mitglieder im Verein hatten und auch verschiedene Erfahrungen damit gemacht haben. Und aber auch unbedingt darin, dass wir als Kultur- oder soziokultureller Akteur in der Wilstermarsch gerne mitgestalten möchten. Also wir wollen mit den Menschen ins Gespräch kommen und wir begegnen natürlich immer mehr der Herausforderung, dass Menschen nicht mehr miteinander sprechen, dass sie keine Zeitung mehr lesen, weil sie zu teuer ist oder weil keine lokalen Inhalte drinstehen. Und wir als Kulturhaus stehen natürlich auch immer davor, oder vor der Herausforderung, wie erreichen wir Menschen, wie bewerben wir Veranstaltungen, wie machen wir Dinge den Menschen zugänglich. Und ich glaube, dem und noch vielen weiteren Aspekten wollen wir mit dem Magazin begegnen. Und ja, das auslösende Ergebnis oder Ereignis vielmehr war letztlich natürlich die Möglichkeit, dass wir Fördermittel für so ein solches Projekt einwerben konnten, denn ohne die ist das einfach nicht möglich.
Also die Herausgabe einer Zeitschrift oder Zeitung oder die kostenlose Herausgabe, was denkst du?
Wenn man neu startet, ist es natürlich bei einer neuen Herausgabe, wenn man sie verkaufen möchte, also ja, einfach Geld für so eine Ausgabe nimmt, eine Herausforderung, Menschen dazu zu gewinnen, für so ein Magazin zu bezahlen. Ich glaube, für uns stand auch gar nicht zur Diskussion, oder steht momentan nicht zur Diskussion, Geld für so ein Magazin zu nehmen, weil wir ja ganz bewusst auch die Menschen erreichen wollen, die zum Beispiel keine Zeitung mehr lesen, weil es zu teuer ist. Ich denke, dass Informationen, gerade regionale Informationen, den Menschen bis zu einem gewissen Maße nicht kostenlos, aber kostengünstig zur Verfügung gestellt werden müssen. Und das können wir jetzt erstmal ermöglichen mit dem Heft für eine gewisse Zeit. Und wie es dann danach weitergeht, müssen wir mal schauen, ob es dann auch weiterhin kostenlos bleibt. Aber wir haben jetzt eine Zeit lang ja, ein Fenster, in dem wir die Menschen davon überzeugen können, dass das ein tolles Projekt ist, das sich dann langfristig irgendwie anders tragen muss.
Und Martin, wie sahen deine ersten Schritte oder die ersten Schritte der Umsetzung aus? Gab es besondere Herausforderungen, die du meistern musstest oder ihr?
Also das Projekt war natürlich für uns oder ist vielmehr für uns als Kulturhaus auch einfach nochmal eine neue Dimension, weil es abweicht von dem, was wir bisher gemacht haben. Wir produzieren auf einmal ein eigenes Produkt und haben am Ende etwas, was man in den Händen halten kann, was an die Leute rausgeht. Überhaupt das in dem Prozess zu verstehen, war eine riesengroße Herausforderung. Gleichzeitig war es natürlich auch eine Herausforderung zu gucken, wir starten bei Null. Also es gibt kein Magazin, es gibt keine Redaktion, es gibt keine Infrastruktur dafür. wie bauen wir das alles auf? Wie bauen wir eine Redaktion auf? Wie erreichen wir Leute, die daran mitwirken wollen? Was müssen wir alles bedenken? Also die Liste der Dinge war und ist, glaube ich, immer noch lang. Es ist, glaube ich, ein lernender Prozess. Aber ein Projekt dieses Ausmaßes und auch dieser Dauer war für uns vollkommen neu und hat uns schon auch einfach inhaltlich und gedanklich doch vor einige Herausforderungen, gerade in den ersten Monaten der Durchführung, gestellt.
Und das redaktionelle Konzept, wie habt ihr das entwickelt und wer hat nachher am Ende entschieden, welche Inhalte angeboten werden sollen?
Also wir haben natürlich mit dem Förderantrag im Grunde eine Konzeptidee eingereicht. Wir haben gesagt, wir möchten ein lokales Medium schaffen, ein crossmediales Projekt. Das heißt, auf der einen Seite ein gedrucktes Magazin, auf der anderen Seite auch ein E-Paper, was digital verfügbar ist. Wir möchten das gerne ergänzen durch Veranstaltungsformate, Workshops und als Beispiel auch durch diesen Podcast. Diese Konzeptidee stand im Grunde im Förderantrag. Aufgrund dieses Konzepts wurden wir dann ausgewählt und wir haben die Idee dann mit in die ersten Redaktionssitzungen getragen und haben gemeinsam überlegt, okay, wie lässt sich das umsetzen? Und wir sind zu dem Entschluss gelangt, gemeinsam, glaube ich, in der Redaktion, dass wir gesagt haben, wir versuchen für jedes Thema oder vielmehr jedes Heft, jede Ausgabe, einen Themenschwerpunkt zu entwickeln, der sozusagen den Kern der Ausgabe bildet und darum herum oder um dieses Kernthema werden vielfältige andere Themen gestrickt. Das können soziale Themen sein, kulturelle Themen, sportliche Themen, aber eben immer alles regional, lokal oder mit einer lokalen Bedeutung. Das ist so einfach der Kern dieses Projekts, wirklich nicht zu sagen, was passiert in Hamburg, was passiert auf Sylt, sondern was passiert in der Wilster Marsch. Das ist, glaube ich, der Kern dieses Konzepts.
Also das Zielpublikum, was mit 3,5 unter 0 erreicht werden soll, ist also die Leserschaft und die Bevölkerung in der Wilster Marsch.
Das kann man schon so sagen. Wir sagen ja auch, in dem, wie wir das Heft bewerben oder auch zum Mitmachen animieren, wir wollen mit den Menschen und für die Menschen, von den Menschen aus der Wilster Marsch Geschichten schreiben. Das Zielpublikum als solches sind natürlich dann irgendwie auch die Menschen wirklich, die hier wohnen. Vielleicht noch so ein bisschen die an der Grenze wohnen. Ich meine jetzt den Kreis Steinburg oder wenn man über den Kanal fährt, auch sicherlich in Brunsbüttel. Menschen, die wir erreichen. Und wichtig, glaube ich, war uns von Anfang an, dass wir jetzt nicht sagen, wir erreichen eher jüngere Menschen oder wir erreichen neu zugezogene Menschen, sondern dass wir ganz bewusst schauen, wie bekommen wir es hin, durch Inhalte verschiedenster Art, durch grafische Elemente, aber durch die Kanäle, wie eben die gedruckte Version des Magazins, wie ein E-Paper, wie ein Podcast. Also was für Kanäle können wir wählen, um unterschiedliche Zielgruppen zu erreichen?
Ja, das hört sich spannend an und die 3,54 unter 0 wird von einem Team Ehrenamtlicher produziert. Und wie gelingt es dann, eine engagierte Redaktion zusammenzustellen und die Mitarbeitenden langfristig zu motivieren? Was denkst du?
Ja, damit haben wir uns natürlich auf vollkommen neues Territorium begeben. Wir machen natürlich viel hier mit Ehrenamtlichen im Kulturhaus, aber jetzt Menschen zu finden, die ein Interesse am Journalismus, an Medien haben, die sich hier in der Region am besten auch ein bisschen auskennen, Netzwerke haben und die auch Lust haben, kontinuierlich an einem Projekt mitzuarbeiten, war natürlich schon nochmal etwas Neues. Aber ich glaube, dass wir da, ich kann es gar nicht richtig beschreiben, es war, glaube ich, letztlich eine Fügung und auch ein Zufall, dass sich ein tolles Team gefunden hat, was von Anfang an signalisiert hat, wir haben Lust an den Themenbereichen, wir würden da gerne mitwirken. Also wir sind, ich sag mal, zwischen 8 bis 12, 13 Personen mit ganz unterschiedlichen Hintergründen, die ganz unterschiedliche Schwerpunkte auch setzen, wo sie arbeiten und auch ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben. Und motivieren mussten wir die, die Lust haben oder die sich bei uns gemeldet haben, tatsächlich gar nicht. Also die haben so viel eigene Motivation und eigene Interessen mitgebracht, dass sich die erste Ausgabe, die hat sich ratzfatz gefüllt. Also es waren Themen vergeben, es gab Themenvorschläge. Und das Gleiche zeichnet sich jetzt für die zweite Ausgabe ab. Und ich glaube, das ist toll. Es gibt natürlich auch immer mal Reibungspunkte, Diskussionen, aber das ist so ein Thema, das gehört einfach dazu. Und es wird sich jetzt, glaube ich, im Laufe der Zeit zeigen, ob alle dabei bleiben, ob mal jemand eine Ausgabe aussetzt, ob neue dazukommen. Wir wünschen uns natürlich, dass neue Menschen dazukommen, dass neue Geschichten entstehen, Themenvorschläge eingebracht werden. Und das muss gar nicht nur für das Magazin der Fall sein, sondern das kann auch für eben einen solchen Podcast wie den hier der Fall sein, dass Menschen einfach sagen, Mensch, ich habe Bock, einen Podcast zu machen, ich habe Lust, meine Folge zu produzieren, ich habe Lust, eine Reportage zu schreiben. Das ist bei uns möglich. Ja, wir haben einen gewissen Anspruch, das sage ich auch, aber wir nehmen die Leute mit, unterstützen sie und von daher keine Angst oder keine Scheu, sich zu beteiligen.
Das heißt also, du rufst hier allgemein auf, sich aktiv noch an dem Magazin zu beteiligen und die Nachrichten und Geschichten aus der Wilstermarsch weiter zu verbreiten. Richtig? Also eigentlich kann jeder mitmachen.
Ja, ausdrücklich. Also es kann und soll jeder und jede gerne bei uns mitmachen. Und es geht auch wirklich um diesen Prozess des Ausprobierens. Also niemand muss ein Journalismusstudium oder ein Germanistikstudium gemacht haben, sondern wir wollen allen Menschen irgendwie schon die Chance geben, sich einzubringen. Und auch wenn nur jemand sagt, ah, ich habe hier eine total tolle Geschichte von meinem Nachbarn, der engagiert sich, oder wir sind da wirklich frei und wir sind offen, dass Themen eingebracht werden, dass Menschen sich einbringen, weil letztlich geht es uns darum, miteinander und mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. Und ich mache da mal so einen kleinen Sprung zum Ansatz des Projektes, weil da geht es natürlich schon darum, ehrenamtliche und nicht ehrenamtliche, sondern ländliche Strukturen zu stärken. Und vor dieser Herausforderung stehen wir hier natürlich in der Wilstermarsch auch. Aber ein solches Medium oder gerade ein solches Medium auf verschiedenen Kanälen kann ungeheuer dazu beitragen, dass dieser Austausch, dass man gehört wird, dass man gesehen wird, gelesen wird, kann unfassbar dazu beitragen, diesen Zusammenhalt zu fördern und auch das Miteinander ganz stark zu fördern. Wir haben ja, und das haben wir mit der ersten Ausgabe auch, oder das haben wir in der ersten Ausgabe aufgenommen, es gibt eine Historie in der Wilstermarsch mit dem Käsblatt, aber auch mit der Wilsterschen Zeitung, dass es immer Medien gab und auch gibt. Und wir wirken mit diesem Projekt eigentlich oder stoßen da in eine, ich sag mal, eine kleine Nische rein, dass wir das gerne ja wieder aufgreifen wollen und den Menschen einfach das Schöne und das Herausfordernde an ihrer Region aufzeigen.
Also ich bin auch gespannt auf die nächste Auflage. Das wird ja auch dann in einem bestimmten Zeitraum der Fall sein. Wie ist das mit der Auflage oder wie häufig soll die Auflage in Zukunft erscheinen?
Genau, also wir erscheinen quartalsweise, so ganz grob, wir lassen uns da nicht so an einzelnen Daten festlegen, aber der grobe Rahmen ist, dass wir viermal pro Jahr quartalsweise erscheinen. Eine Ausgabe pro Jahr werden wir per Post verschicken, das ist uns möglich, dass im Grunde eine Ausgabe wirklich bei den Menschen der Wilstermarsch im Briefkasten landet. Für die erste Ausgabe war das jetzt schon der Fall. Für das Jahr 2025 sind wir aktuell noch am Überlegen, welche Ausgabe wir verschicken werden. Es wird nicht die zweite Ausgabe sein, die wird ausgelegt. Es gibt verschiedene Auslageorte in der ganzen Wilstermarsch, verteilt einfach an Orten, die von den Menschen frequentiert werden. Wir haben die Möglichkeit geschaffen, dass Menschen die Zeitung bestellen können, also quasi so eine Art Mini-Abo. Das heißt, sie bekommen sie auf jeden Fall nach Hause geliefert und wir werden auch in einigen Bereichen weiterhin von Haus zu Haus verteilen, dass wir einfach eine gewisse räumliche Abdeckung haben. Das können wir nicht überall garantieren, aber dass wir das ermöglichen, dass die Zeitung oder vielmehr, dass die Zeitschrift schon möglichst vielen Menschen zugänglich gemacht wird. Darüber hinaus gibt es natürlich ein E-Paper. Das heißt, man kann auch bequem zu Hause auf dem Sofa mit seinem Tablet die Zeitung oder das Magazin lesen. Und ja, eben der Podcast, der in einem häufigeren Turnus erscheinen soll, um einfach das Heft zu begleiten.
Sag mal, wie ist der Verein denn überhaupt auf diese Möglichkeit gestoßen und Fördermittel zu beantragen und wie kompliziert ist so ein Bewerbungsprozess?
Ja, da muss man wahrscheinlich ein bisschen weiter ausholen. Also Kulturarbeit im ländlichen Raum oder soziokulturelle Arbeit im ländlichen Raum steht immer vor einer Finanzierungsherausforderung. Gerade in wirklich kleinen Städten oder auf dem Dorf muss man einfach sagen, dass sich ein Kulturbetrieb nur schwer selbst tragen kann, wenn als Beispiel Mietkosten oder Ähnliches für eine Immobilie anfallen, wie das hier bei uns der Fall ist, weil bei uns sind es mittlerweile Kreditkosten im Kulturhaus. sodass wir kontinuierlich eigentlich so einen Blick auf Förderprogramme im Kulturbereich, aber auch natürlich im ländlichen Raum haben und einfach gucken, was passt zu dem, was wir hier vorhaben, was für Möglichkeiten geben uns solche Förderungen. Genau, für dieses Projekt sind wir dann eben auch auf einen Fördertopf des Bundeslandwirtschaftsministeriums gestoßen, das uns die Möglichkeit gibt, anders als sonst aktiv zu werden. Also wir haben hier wirklich ein Projekt, mit dem wir ein Produkt schaffen können, was wir Menschen zugänglich machen können, die mit dem Kulturhaus, also unserer klassischen Kulturarbeit, gar nicht so viel zu tun haben. Und der Bewerbungsprozess für dieses Projekt war aber schon sehr, sehr umfangreich, also weil es einfach eine andere Dimension hat, weil es eine andere Länge hat, sodass schon nicht nur es gab einen Vorlauf, ich nenne es mal eine Initiativphase, in der man eine Interessensbekundung abgeben konnte und dann gab es eine Vorauswahl. Aus dieser Vorauswahl wurde dann im Grunde ein großer Projektantrag. Projektantrag heißt, man hat den Antrag, die Projektidee, man hat einen Finanzierungsplan, man musste aber zahlreiche Nachweise erbringen und man hat eine Deadline natürlich, die einem vor sich hintreibt. Genau, vielleicht als kleine Anekdote, letztlich saß ich auf einer Finca auf Mallorca am Strand mit einer Bierdose in der Hand und habe diesen Förderantrag geschrieben. Einfach vielleicht hat das geholfen, das Setting mal zu wechseln und den Schreibfluss und die Kreativität besonders gefördert.
Das hört sich entspannt an eigentlich.
Ist es überhaupt nicht. Also es ist überhaupt nicht entspannt. Und ich glaube, es gibt Sachen, die mehr Spaß machen, als Förderanträge zu schreiben. Aber es war ja erfolgreich. Und ich glaube, das gibt uns jetzt Handlungsmöglichkeiten, die wir sonst niemals hätten. Also das muss man einfach dazu sagen. Man muss aber auch ganz klar dazu sagen, wenn man Fördermittel oder das Wort Fördermittel irgendwie hört, das heißt nicht, dass hier bei uns irgendwie im Kulturhaus wir die Gelder zugeschossen bekommen, sondern auch gerade für dieses Projekt ist es so, natürlich bekommen wir den Großteil der Gelder über diesen Fördertopf, aber wir müssen als Kulturhaus Eigenmittel einbringen und die sind tatsächlich nicht unerheblich, sondern das ist schon eine Herausforderung, dass wir diese Mittel aus unserem eigenen Betrieb herausziehen, um eben einfach solche Projekte möglich zu machen, die ja auch abseits unserer klassischen Kulturarbeit sind, aber sie sind eben für uns, wir finden, dass sie total wichtig für die Region sind und ganz neue Impulse setzen können, wovon die Menschen in der Region und natürlich irgendwie auch das Kulturhaus in seiner Rolle als soziokultureller Akteur profitieren.
Habt ihr denn schon aus der Öffentlichkeit Rückmeldung bekommen zur ersten Auflage, die erschienen ist?
Ja, wir haben zahlreiche Rückmeldungen bekommen. Wir wurden als Beispiel gefragt, ob dieses Magazin denn jetzt 3,54 € kostet, was für einige Lacher gesorgt hat. Nein, das Magazin kostet nicht 3,54 €, sondern die tiefste Landstelle Deutschlands liegt 3,54 Meter unter normal Null. Ja, es ist ein bisschen abstrakt, aber genau, wir haben uns mit dem Titel auf die tiefste Landstelle bezogen. Das Magazin bleibt kostenlos. Ansonsten haben wir durchweg schon, ja doch, ich würde sagen, durchweg positive Rückmeldungen zum Inhalt, zum grafischen Erhalten, natürlich auch immer mal wieder ein paar Mängel. Also als Beispiel, das kann man ja offen sagen, uns sind so ein paar Fotos abgesoffen, ein paar Rechtschreibfehler waren drin, die auch für Lacher gesorgt haben. Was haben wir noch? Genau, einfach Kleinigkeiten. Aber ich glaube, das ist total wichtig, dass wir diese Rückmeldung bekommen, weil nur dann können wir auch irgendwie dran arbeiten. Und auch das zeigt ja schon, dass die Menschen mit uns interagieren wollen, dass sie es lesen. Und nicht nur lesen, und das muss ich auch noch mal vielleicht als kleine Geschichte erzählen. Wir hatten in den letzten Tagen zahlreiche Postkarten bei uns im Briefkasten. Also wir haben eine Rätselseite mit einem kleinen Gewinnspiel und wir haben am Anfang überlegt, ja, wie viele Leute beteiligen sich denn? Und wir hatten in den ersten Tagen, ich weiß nicht, 30, 40 E-Mails und dann kamen irgendwie Postkarten und ich guckte auf die Postkarte hier im Kulturhaus und dachte, warum kriegen wir denn jetzt Postkarten? Und dann sah ich, ja, das sind die Teilnehmenden, die kein E-Mail oder keine E-Mail geschickt haben, sondern die das Lösungswort per Postkarte an uns geschickt haben. Total cool. Und auch die nehmen natürlich am Gewinnspiel teil.
Alles klar, also ganz klassisch wie früher mit den Preisaufschreiben.
Genau.
Und gab es noch andere Vorgaben, die Fördermittel beinhaltet haben, die das Projekt irgendwie beeinflussen?
Ich würde jetzt sagen, nicht konkret nach außen sichtbarer. Also den Rahmen gibt natürlich oder schafft natürlich der Projektantrag, an dem wir uns halten müssen. Und bei einem Projekt dieser Größe gibt es rechtliche Vorgaben. Also es gibt Vergaberichtlinien. Das heißt, man muss ab einer bestimmten Auftragssumme eine Vergabe durchführen. Man muss Vergleichsangebote einholen. Also das ist so der unsichtbare Teil von Förderprogrammen, der ganz vielen Leuten oft verwehrt bleibt und ganz viele Ehrenamtliche abschreckt, weil einfach der administrative Aufwand für Fördermittel doch sehr, sehr hoch ist und zeitaufwendig eben. Konkrete andere Vorgaben haben wir bisher noch nicht kennengelernt, wo ich jetzt, also ich habe natürlich auch einen gewissen tagtäglichen Umgang mit Fördermitteln. Jemand, der das nicht hat, mag das vielleicht anders sehen, aber für mich ist eben einfach die Dimension dieses Programm ist so groß, dass es ja dadurch neue Vorgaben gab.
Das heißt also, am Ende der Laufzeit findet auch eine Abrechnung statt, sozusagen. Ein Fazit und eine Abrechnung, oder ist das laufend? Oder?
Also da sind wir ja so quasi im klassischen Förderrhythmus. Also man hat eine Jährlichkeit, das heißt, man hat ein gewisses Budget für jedes Jahr, mit dem man sich beschäftigen muss. Das muss man aktuell halten, man muss diese Mittel abrufen. Man muss sie auch nachweisen, das fängt an bei Beleglisten, bei Kontoauszügen. Also das ist wirklich ein Rattenschwanz, der da hinter den Projekten hängt. Man muss Zwischenberichte abgeben, Zwischennachweise und dann am Ende natürlich auch nochmal einen klassischen großen Verwendungsnachweis. Ich weiß gar nicht genau, ob dieses Projekt auch wissenschaftlich noch begleitet wird, aber es wird verschiedene Treffen der verschiedenen Projekte geben. Also das ist vielleicht auch nochmal so ein Fakt, der total interessant ist. Für dieses Projekt haben sich 351 Initiativen, Vereine etc. beworben und am Ende sind 12 ausgewählt worden. Also wir haben da hier in der Wilster Marsch mit dem Projekt schon offenbar wirklich was richtig Cooles auf die Beine gestellt, was auch von den Mitarbeitenden in den Ministerien so bewertet wurde. Also dieses Projekt ist nicht einfach so mal eins von 2, 3 Stück, die da bewilligt wurden, sondern es ist wirklich, oder hat einen intensiven Bewerbungsprozess hinter sich und wir können, glaube ich, verdammt stolz drauf sein, dass wir das hier in die Wilster Marsch geholt haben.
Ja, das hört sich beide an wie ein kleiner Lottogewinn. Also ihr habt euch wahrscheinlich, so wie es aussieht, richtig ins Zeug gelegt und ja, 3,5 unter 0, das Wilster Marsch Magazin ist mit Tiefgang, ist dabei rausgekommen. Also ich finde das auch eine schöne Geschichte. Und wenn die Fördermittel eines Tages auslaufen irgendwann, wie stellt der Verein sich vor, dass das Magazin langfristig bestehen kann, ohne Fördermittel?
Genau, das ist ja ganz häufig so, dass Fördermittel im Grunde Luftschlösser bauen. Die bestehen dann für die Dauer der Förderperiode und danach fallen diese Mittel weg. Und gerade im ländlichen Raum kommt dann nichts nach und es macht wusch und das schöne, tolle Projekt, was sehr erfolgreich war, geht häufig in der Grütz. Wir versuchen hier im Kulturhaus eigentlich immer die Projekte so zu denken, dass wir sie nachhaltig denken. Und das versuchen wir auch bei diesem Magazin. Wir haben 9 Ausgaben, 2,5 bis 3 Jahre Zeit, ein Konzept zu entwickeln, um auch danach weiterhin erscheinen zu können. So ein Magazin hat, ich nenne es jetzt mal Initialisierungskosten, also man muss einmal die Grafik grundsätzlich machen, man muss, was haben wir noch für Initialisierungskosten, man muss die Technik für Podcasts anschaffen, also es gibt Kosten, die entstehen einmal und es gibt Kosten, die werden dauerhaft entstehen, also wir werden immer Druckkosten haben, wir werden bis zu einem gewissen Maße auch immer Kosten für die grafische Gestaltung jeder Ausgabe haben, die man nicht runterreduziert bekommt, aber mit diesen 2,5 bis 3 Jahren Vorlauf haben wir jetzt Zeit zu gucken, welche Kostenpositionen sind wirklich nötig, wo kann man vielleicht sparen und auf der anderen Seite auch, wo kann man Einnahmen generieren. Also wir können sehr, sehr detailliert ausprobieren, was braucht dieses Magazin an Geld, was wird ausgegeben pro Ausgabe und was steht dem auf der anderen Seite potenziell gegenüber oder muss dem gegenüberstehen, um langfristig dafür zu sorgen, dass es weiter erscheinen kann. Wir hoffen, und ich bin ehrlich gesagt auch optimistisch, dass das klappen kann, dass es nach den 9 Ausgaben weitergeht. Welches Modell ist am Ende wert? Ob es als Beispiel ein Abo wert, ob wir mehr Anzeigen verkaufen müssen, ob wir bei der Druckqualität sparen müssen, ob wir nicht mehr verteilen können. Das wird sich alles in diesem Projektprozess zeigen. Aber ich habe die große Hoffnung, dass wir das hinkriegen und dass es kein Projekt mit neuen Ausgaben wird, sondern dass 3,54 unter 0 die neue Konstante in der Zeitschriftenlandschaft der Wilstermarsch wird und dann auch bleibt.
Das hört sich richtig toll an. Und hast du noch Tipps für andere Vereine oder Initiativen, die ähnliche Projekte realisieren möchten?
Spannend. Also fangt erstmal klein an, übt euch ein bisschen ein und sprecht mit Menschen, die es schon mal gemacht haben. Also zumindest wir hier sind total offen und beraten gerne. Das haben wir ja jetzt im Rahmen des Allerland-Projekts auch getan, dass wir uns hier vernetzen vor Ort, dass wir andere Gruppen, Vereine unterstützen. Wir wollen hier kein Inselwissen generieren, sondern wir wollen mit den Menschen gestalten und wir sind gerne bereit, unsere Expertise weiterzugeben. Haltet die Augen auf, denkt so ein bisschen out of the box und versucht einfach Dinge möglich zu machen. Genau, keine falsche Scheu haben, aber unterschätzt auch nicht den Aufwand, der dahinter steckt, weil das ist ja dieser versteckte Part, den man manchmal nicht sieht und der gerade im Ehrenamt dann auch doch Leute in die Verzweiflung treibt und abschreckt. Aber nichtsdestotrotz, genau, habt keine Angst und ja, versucht was Schönes für eure Region zu bewirken.
Ja, also ich finde das total klasse, dass die Hürden alle genommen sind, um 3,5 unter 0 jetzt ungefähr alle 3 Monate für eine Laufzeit von 2,5, 3 Jahren hier vor Ort unter die Leserschaft zu bringen. Und ich sage nochmal vielen Dank für deinen interessanten Einblick in die Arbeit und alles Gute für euch. Keine Folge mehr verpassen und immer auf dem Laufenden sein. Die Wilstermarsch ist zwar platt, aber nicht überall unter Null. Bleibt dran und bis bald.
Das war 3,54 unter Null, der regionale Podcast aus der Wilstermarsch. Von uns, für euch, mit euch. Für weitere Folgen abonniert unseren Podcast, schreibt uns eine E-Mail an podcast@354unter0.de oder besucht unsere Website 354unter0.de.